Meine lieben Herren, es ist natürlich so, zwei Vorträge über die Nächstenliebe können nicht erschöpfend sein. Nicht annähernd erschöpfend. Da müsste man ein Seminar halten. Schlaglichter werfen. Das ist alles. Wir sind ausgegangen heute Morgen von dem innersten Kreis unseres Daseins, dem Alltagsraum. In der Familie, vielleicht auch auf der Arbeitsstätte, im Beruf, im Umgang mit den gewohnten, vertrauten Menschen, Eltern, Geschwister, Frau, Kind, Arbeitsfreunde, Arbeitskameraden, Freunde und haben so einen kleinen psychologischen Trip gemacht durch diesen Bereich. Ich möchte da noch eine Kleinigkeit anhängen. Man könnte da ja auch tagelang drüber reden. Was ganz furchtbar ist im Zwischenmenschlichen, was die Atmosphäre vergiftet, was vor allem sensible Kinder fürchterlich belastet, ist das, was man unter allen Umständen vermeiden sollte, das Motzen. Dass man ein Gesicht schneidet, ein verhangenes Gesicht, nicht redet, Funkstille eintreten lässt, oft nach einem Krach. Wenn dann irgendeiner zuerst dem Teufel auf den Kopf tritt und anfängt, wird dann die Spannung gelöst und die Versöhnung ist so schön. Dabei hat man versäumt, aus dem Krach Kapital zu schlagen und sich alsbald zusammenzusetzen, wie ich heute Morgen sagte, und über Ursache und Anlass des Streites sich in Ruhe zu unterhalten und die Sache aufzuarbeiten. Oft bleibt das unaufgearbeitet liegen, man schneidet sich gegenseitig ein Gesicht und dann irgendwie, wenn man Stick hat, versöhnt man sich wieder. Es war sehr schön, die Versöhnung, aber man hat die Sache nicht aufgearbeitet. Und ganz falsch ist es dann, wenn dann einer kommt, jetzt hör endlich damit auf, ich will davon nichts mehr hören. Doch, das muss besprochen und aufgearbeitet werden. Nun gibt es Menschen, die motzen gerne, um das Interesse des Partners auf sich zu lenken. Ein oft bei Frauen besonders verbreiteter, unbewusster oder halbbewusster Trick. Man macht auf einmal ein Gesicht, um sich an der Frage zu weiden, was hast du denn? Ach, er hat also was gemerkt. Jetzt gibt man ja das nicht so schnell aus der Hand, man lässt ihn da schweben. Ach, nichts. Ich habe mich halt geärgert. Denk mal drüber nach. Ha, jetzt zappelt er. Das ist, wie ich Frauen immer sage, vielleicht für einen Moment erfolgreich, aber fürs Ganze höchst dringend abzuraten, weil das ins Auge gehen kann. Aber wie behandelt man, wie reagiert man auf einen Menschen, der motzt? Am heilsamsten eiskalt auf das Motzen. Man soll sich zwar Gedanken darüber machen, warum hat er es nötig zu motzen. Gehe ich vielleicht nicht genügend sonst auf diesen Menschen ein? Interessiere ich mich sonst nicht genügend für ihn? Hat er es nötig, so einen Trick anzuwenden? Es ist schon ein Moment der Selbstprüfung. Man soll innerlich nicht darüber hinweggehen, sondern sich fragen, halt mal, der hat ja offenbar fehlt dem Betreffenden was, dass er zu solchen Mitteln greifen muss. Aber man soll das Motzen seinem Partner dadurch austreiben, dass man ganz eiskalt darauf reagiert. So tut, als würde man gar nichts merken. Es beste Mittel, um diese Unart schnellstens zu beseitigen. Und bei sich selber sollte man sofort damit abbrechen, wenn man bei sich selber merkt, dass man nachtragend ist und lange so ein Gesicht zu machen pflegt. Das Schlimmste, was es gibt, schlimmer als der schlimmste Krach, ist diese grauenhafte, schwüle, gewitterschwüle Daueratmosphäre, die das Leben im Haus zur Hölle machen kann, zu einer viel schlimmeren Hölle als ein saftiger Krach. Nur nicht motzen, das ist die Pest. Das sollte man in sich ersticken, diese Form. Und wenn es einem ganz und gar nicht auszutreiben ist, dann, wie gesagt, eventuell sagen auf Wiedersehen, wenn du irgendwie da vernünftig geworden bist, komme ich wieder. Oder kannst du ja Bescheid sagen, sonst interessiert mich der ganze Fall nicht. Dann gibt es Tränen, Gott sei Dank, irgendwas kommt da wenigstens zum Durchbruch. Also das ist etwas, nur eine Schlussbemerkung zu diesen Fragen des inneren Zirkels, zu diesem kleinen Spaziergang durch den Gemüsegarten innerhäuslicher Psychologie. Aber nun zurück zum Wesentlichen. Wir müssen da zwei Pole ins Auge fassen. Zunächst einmal, diese Liebe, von der wir reden, die Nächstenliebe, die Liebe, die mich verpflichtet, Nächster zu sein, Nächster Gott, Nächster mir selbst, Nächster dem Mitmenschen, ist eine eingegossene Tugend. In der Taufe uns gegeben. Durch die Taufe sind wir ja eingegliedert, buchstäblich, eingegliedert in Christus. Das ist kein Bild, das mit der Eingliederung, sondern eine Begriffsaussage. Wir sind organisch Christus angeschlossen. Er das Haupt wie die Glieder. Wir nehmen teil an seinem göttlichen Leben. Und das wirkt sich aus in unserem Geiste dadurch, dass wir imstande sind, zu denken, was er denkt, und zu wollen, was er will, und zu planen, was er plant. Zu wollen, was er will, das ist die Liebe. Es ist also eine göttliche Eigenschaft, die sich auf uns überträgt. In uns wird das inner dreifaltige Liebesleben wirksam, weil wir durch die Taufe in dieses Innen Gottes hineingetaucht sind. Aus dem Außen ins Innen gekommen. Und die innergöttliche Liebe wird in uns eingesenkt. Als eine Möglichkeit. Ob wir sie verwenden oder nicht, liegt an unserer Entscheidung. Wir müssen also um diese Liebe bitten. Ohne Gebet können wir diese Liebe nicht anwenden. Schaffe in mir die Liebe. Und diese Liebe ist bezogen auf das innerste Wesen des Menschen. Wie wir heute Morgen schon gesehen haben. Ich weiß, dass dieser Mensch von Gott geschaffen, ausgedacht und gewollt ist. Seinem innersten Sein nach ist dieser Mensch ein Gedanke Gottes. Also gut, herrlich, groß, ein Wunder im Grunde. Aber verdeckt, weil über Nacht der böse Feind kam, im Zuge des Sündenfalles, und hat den Samen des Unkrautes gestreut. Daraus ergeben sich alle Übel des Leibes und der Seele, alle Charakterfehler, alles, was einen Menschen entstellt. Es gibt sehr viele entstellte Menschen. Wir alle sind es mehr oder weniger deutlich, mehr oder weniger auffällig. Wir alle sind, um mal mit Luther zu sprechen, verbogene, verkrümmte Menschen. Und in jedem von uns ist die Neigung zu allem Bösen. Der Mensch ist zum Bösen geneigt von Jugend auf, sagt Gott zu Kain, schon im Alten Bund. Ein Wort, das steht und an dem wir nicht vorbeikommen. Dieses von Jugend auf heißt, von innen her sind wir alle zum Bösen geneigt. Wenn wir das in Abrede stellen, machen wir uns was vor. Es ist gerade heute so eine gewisse Verharmlosung üblich geworden. Och, noch alles gute Perle, alles gute Menschen. Wir meinen es doch alle gut. Bei menschlichen Schwächen, gell, aber im Grunde haben wir doch alle ein goldenes Herz und wollen das Beste. Ich finde das auch bei Seelsorgern schon lange so, diese Einstellung. Ich gestehe, dass ich auch damals so ein klein bisschen von verschwiemelt war, von dieser Verharmlosungs... von diesem Verharmlosungsnebel. Das stimmt einfach nicht. Wir sind nicht nur schwach und im Grunde so fürchterlich gute Menschen, sondern wir sind böse. Und zum Bösen geneigt von innen her. Das ist einfach da. Es ist der alte Adam. Es ist das Fleisch. Es ist die Welt, die in uns wirkt. Und das kann man nicht in Abrede stellen, nicht verkleinern. Es gibt nicht ganz hervorragende Menschen, die halt nur so ein paar Stäubchen haben. Um mir nur mal so ein bisschen, ne? Deshalb ja auch manchmal das Erstaunen, das unangebrachte Erstaunen im Grunde, das von mangelnder Menschenkenntnis zeugt, über Priester und Ordensleute. Was? Auch der? Auch bei ihr merkt man so viel von dem, was uns alle belastet, von dieser bösen Erbschaft. Die müssten das doch alles überwunden haben. Na, so schnell geht es eben nicht. Ja. Es steckt drin. Die Vorstellung eines im durch und durch guten Menschen, der nur so ein paar kleine Restbestände hat, ist eine blanke Illusion. Dieser Mensch gibt's nicht. Diesen Menschen gibt es nicht. Vor dem jüngsten Tag. Auch die Heiligen hatten daran zu knabbern. Die wussten es nur ganz besonders gut, weil sie sich wenig vorgemacht hatten. Haben sich am wenigsten vorgemacht. Wenn Heilige sagen, ich bin ein armseliger Sünder, dann haben die das nicht aus einer frommen Koketterie herausgesagt, weil es sich so gehört, in Demut zu machen, sondern die waren davon zutiefst überzeugt. Je mehr einer ins Licht schaut, umso mehr sieht er den Staub. Und so sehen die, die ins Licht schauen, umso mehr ihre ganze eigene Armseligkeit und die ganzen Tendenzen zum Bösen hin. Das muss man also wissen. Es ist also zweierlei in uns. Einmal das von Gott eingesenkte eigentliche Wesen, das eigentliche Ich und die in diesem Wesen gründende und aus ihm hervorgehende Sehnsucht nach Erfüllung, Erlösung in Gott. Das ist das, was biblisch der Rest heißt. Und auf den Rest kommen wir ja auf Schritt und Tritt im Alten Bund. Nach der Sintflut, Noah ist Rest. Abraham ist Rest. Aus Ägypten wird ein Rest gerettet. Aus der babylonischen Gefangenschaft wird ein Rest gerettet. Im Namen des Restes steht Maria, rein und unverfälscht, das Bild des Menschen. Sie und Jesus allein sind ganz ohne Sünde. Wir alle anderen sind belastet und befallen vom Sündhaften. Beides ist da. Liebe heißt, durch alles Böse hindurch sich selber lieben und sich selber wollen. Wir sind zur höchsten Selbstliebe verpflichtet. Selbstliebe heißt, das eigene Wohl im höchsten Maße und das eigene höchste Glück unbedingt wollen. Die Selbstliebe kann nie übertrieben werden. Egoismus ist nicht zu viel Selbstliebe. Egoismus ist zu wenig bzw. gar keine Selbstliebe. Der Egoist liebt seinen Wunsch, aber nicht sein Wohl. Da haben wir es wieder, was wir heute Morgen gesehen haben. Der Egoist. Wenn ich meinen Nächsten lieben soll wie mich selbst und mich selbst nicht lieben darf, dann dürfte ich ja logischerweise auch den Nächsten nicht lieben. Ich soll den Nächsten aber im höchsten Maße lieben. Also wie mich selbst, also mich selbst auch im höchsten Maße in Gott. Das heißt, mein eigenes wahres Wesen. Das kann ich nur lieben, wenn ich um Gott weiß, wenn ich Gott liebe. Und ich kann den Nächsten nur lieben, wenn ich weiß, dass er von Gott erschaffen ist, von Gott gedacht und gewollt, dass auch in dem letzten, elendesten, miserabelsten, miesesten, was mir da an Gestalt entgegenwidert, Gottes Gedanke geheimnisvoll drinnen ist, wenn auch noch so sehr verschüttet, und durch diesen Schutt hindurch will ich unbedingt dieses Menschen wahrstes innerstes Wesen und wahrstes Ich. Und zwar unbedingt und mit Nachdruck will ich sein allerhöchstes Glück und seine ewige Glückseligkeit. Aber wenn ich diesen Menschen will und für ihn das Allerbeste will, dann ist es selbstverständlich psychologisch und logisch unvollziehbar, dass ich dieses sein Glück aufs Jenseits verschiebe. Ich sage, ich habe den zwar außerordentlich lieb, ich bejahe ihn, ich will sein höchstes Glück, aber hier auf Erden ist es ja wurscht, ist ja sowieso vorübergehend, er soll halt sein Glück im Jenseits finden, hier auf Erden bin ich dispensiert davon, für ihn zu sorgen. Das ist eine Unmöglichkeit, der Mensch ist unteilbar, sei er hier auf Erden oder sei er im Himmel. Wenn ich einen Menschen will und ihm das Beste will, werde ich ihm logischerweise und psychologischerweise auch hier auf Erden das Bestmögliche zuteil werden. Also lasse ich ihm das Bestmögliche zuteil werden und bin bemüht darum, ihm aufzuhelfen, körperlich, seelisch, geistig, soweit es in meinen Kräften steht. Aus der von Gott eingesenkten Liebe heraus, aus der Liebe, mit der Gott uns liebt, mit derselben Liebe soll ich alle lieben. Selbstverständlich wird es mir leichter, wenn ich wach werde für meine eigene Sündhaftigkeit. Wenn ich wach werde, was in mir an Chaos schwelt. Sehr schwer haben es die Selbstzufriedenen, die auf ihre Anständigkeit pochen und nicht wissen, was in ihnen an bösen Möglichkeiten alles wuchert. Das ist bei manchen Leuten so. Sind selbstzufrieden. Ich bin anständig. Sollen erst mal alle so sein wie ich? Da sehe es auf der Welt wirklich besser aus. Das ist natürlich schlecht, das ist sehr gefährlich, weil dadurch die Einfühlung, das Verstehen der anderen, deren Sündhaftigkeit eklatant geworden ist, virulent geworden ist, das heißt, deren Sündhaftigkeit ans Tageslicht getreten ist, weil das Verstehen für diese Menschen aufhört. Ich werde deren Tat selbstverständlich nie für richtig halten, aber ich werde diese Menschen darob nicht verachten und mich nicht über sie selber erhaben dünken. So ist das Wissen von der innersten Lichthaftigkeit jedes Menschen und zugleich das Wissen von der chaotischen Belastetheit jedes Menschen. Beides ist notwendig für die weise, wahre Liebe. Und da haben wir das Beispiel unseres Herrn. Im Lied an die Freude von Schiller heißt es, alle Menschen werden Brüder. Was ist aus einem freimaurerischen Impuls bei Schiller geschrieben? Dieser optimistischen Begeisterung, das einmal unabhängig vom Jenseitsglauben hier auf Erden eine brüderliche Menschheit wird. Selbstverständlich eine Illusion. Diese Menschheit wird nicht kommen vor dem jüngsten Tage. Aber für dich und für mich sollen alle Menschen Brüder sein, ob sie es merken, ob sie es wollen oder nicht. Und wenn mir einer sagt, ich will nicht dein Bruder sein, dann sage ich ihm, ich respektiere deinen Willen, aber für mich bist du doch mein Bruder. Wenn du nicht willst, dass ich mir es anmerken lasse, wenn du mit mir dich nicht unterhalten willst, dein Wille geschehe. Ich laufe dir nicht nach. Aber ich lasse nicht von dir. Und meine Tür ist offen. Wenn du kommen willst, bist du immer herzlich geladen. Wir müssen uns nicht erniedrigen. Wenn einer nicht will, hat er gegessen. Aber nicht so, dass wir ihn innerlich und an sich fallen lassen. Alle Menschen werden Brüder, das gilt für dich und für mich. Für uns sollen sie alle restlos Brüder sein. Aber im Zeichen selbstverständlich einer wahren Toleranz. Ich lasse ihn stehen, diesen Menschen. Das heißt, meine Liebe zu ihm mache ich von gar nichts abhängig. Und wenn ich an ihm eine tiefe Überzeugung bemerke, habe ich Respekt vor dieser tiefen Überzeugung. Auch wenn nach meiner eigenen tiefsten Überzeugung, nach meinem eigenen tiefsten Wissen, diese seine Überzeugung inhaltlich falsch ist, durch und durch falsch, habe ich doch vor dem Persönlichkeitswert, der darin liegt, dass er sich so einer Sache verschreibt, meinen tiefsten Respekt. Respekt, Menschen, habe ich nicht vor einer Meinung. Wenn einer mir kommt und sagt, na ja, ich mahne halt das, vielleicht hast du recht, vielleicht habe ich recht, ist ja auch egal, Hauptsache wir verstehen uns. Davor ziehe ich natürlich nicht den Hut. Was soll ich vor einer so Larifari-Meinung den Hut ziehen? Zieh den Hut vor diesen Menschen, aber nicht vor der Meinung. Aber wenn einer eine unbedingte Überzeugung hat, hinter die er sein Dasein stellt, für die er alles auf eine Karte setzt, dann tiefste Ehrfurcht. Und von einer solchen Überzeugung, wenn sie von der meinen abweicht, erwarte ich logischerweise, dass sie die meine für falsch hält. Ich erwarte also beispielsweise von einem überzeugten protestantischen Christen, dass er meine katholische Überzeugung für in vieler Hinsicht irrig hält. Sonst ist er ja kein überzeugter Protestant. Brauche ich also vor seiner Überzeugung auch keinen Hut zu ziehen. Das heißt nicht, dass ich es für gleichgültig halte, welche Überzeugung einer hat. Nach meinen Kräften und Möglichkeiten werde ich mich bemühen, ihn zur Wahrheit zu bringen, schon um seinetwillen, damit er schon hier das höchste Glück findet. Aber unabhängig davon habe ich vor ihm Respekt. Toleranz heißt also Respekt vor jedem Menschen und vor der Überzeugungskraft eines jeden Menschen. Toleranz heißt aber nicht zu sagen, es ist ja egal, was einer für wahr hält. Hauptsache, wir sind Brüder. Das ist falsch. Wenn wir wirklich X, Y, Z Brüder sind, kann mir es ja nicht egal sein, was sie glauben, weil ich ja ihr höchstes Glück will. Und das höchste Glück ist nach unserer Überzeugung, hier auf Erden katholisch zu sein. Das ist das höchste Glück, was es gibt. Deshalb bin ich katholisch. Weil ich weiß, es ist nicht nur mein höchstes Glück, sondern jedes Menschen höchstes Glück, wenn er es begriffen hat, was katholisch bedeutet. Es kann ein Protestant glücklicher sein als ein Katholik, ganz klar. Wenn ein Katholik seine eigene, wenn ein Katholik seine eigene Überzeugung nicht auswertet, nicht wach wird dafür, mehr dem Namen nach ein Katholik ist. Ein Evangelischer aber seine evangelische Überzeugung bewusst lebt, ist der Evangelische selbstverständlich glücklicher als dieser Katholik. Aber katholisch sein ist die höchste Chance, die höchste Glückschance eines Menschen auf Erden. Bewusst katholisch sein erreicht eine Glückschance, die keine andere Weltanschauung erreicht. Und deshalb kann ich nicht gleichgültig sein gegenüber dem, von was einer überzeugt ist. Ich mache aber meine Liebe nicht davon abhängig, von was er überzeugt ist. So müssen wir die Dinge haargenau unterscheiden. Sehr wichtig, das zu sehen. Und sehen Sie mal Jesu Beispiel. Es gibt ja manche fromme und tugendsame Menschen, ein altes Wort, tugendsam, der tugendhafte Jüngling und die tugendsame Jungfrau. Das ist ein etwas schillerndes, ein bisschen klotziges Wort, einen Menschen als tugendhaft oder tugendsam zu bezeichnen, ist ein bisschen riskant. Wir können ja einen Menschen nicht beurteilen. Wir können sagen, es ist ein sehr sympathischer, angenehmer Mensch. Inwieweit er wirklich tugendhaft ist oder nicht, kann man von außen überhaupt nicht beurteilen. Aber es ist halt nach außen zu unterscheiden. Hier gibt es diejenigen, die sich in der Menschengesellschaft zurechtfinden, die ihren Tag bewältigen, die ihre Pflicht tun. Auf der anderen Seite sind nun einmal offensichtliche Tagediebe und Faulenzer, Asoziale, Halunken und Spitzbuben. Nun, eine ausgesprochene Lieblosigkeit ist es, einem solchen asozialen Menschen, das setze ich jetzt in Anführungszeichen, gütig zu begegnen. In Wahrheit gütig, selbstverständlich. Aber es gibt so eine gewisse Güte, die ist schrecklich infam. So der wohlweisliche Blick kann ich natürlich einem Kind gegenüber, das Fensterscheibe eingeworfen hat oder irgendwer das bexiert hat im Zuge einer Erziehung, da kann ich wohl den wohlweislichen Blick aufsetzen, weil ich ihn ja selber nicht so ganz ernst nehme, so aus einer gewissen pädagogischen Manier heraus. Na, 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 hast du mir nichts zu sagen? Oder? Ich meine, da wäre was gewesen. Und dann wäre der Klein so klein mit Hut, kriegt einen roten Kopf und sagt, was er verbrochen hat. Gut. Nur darf ich einem Menschen, einem erwachsenen Menschen, niemals so begegnen. Und vor allem niemandem ganz im Ernst so begegnen. So dieses Wohlweisliche im Blick, so dieser Vorbehalt in der Pupille. Naja, ich weiß ja, was ich von dir zu halten habe. Und du wirst es ja auch wissen. Meinst du nicht, dass es Zeit würde, sich zu bessern? Dürfte doch wohl angezeigt sein, jetzt mal einen anderen Weg zu gehen. Oder, hoffentlich bist du dir bewusst, welche Güte und Gnade darin liegt, dass ich dir jetzt begegne und das und jenes zukommen lasse in meiner christlichen Demut und Güte Das wird vielleicht nicht gesagt, aber es steht in der Pupille geschrieben. Jener bedeutsame Blick, der Vorbehalt signalisiert und Reserve anzeigt. Das ist das Schlimmste. Lieber trete ich einem in den Hintern und brülle ihn zusammen, als mit dieser Art einem zu begegnen, wo jeder Blick und jede Gebärde atmet, ich fühle mich besser als du. Aber ich bin ja so christlich, dass ich dir in Güte nahe. Das ist das Infamste und Unchristlichste, Pseudochristlichste, was es überhaupt nur gibt. Das war an sich das Wunder unseres Herrn, dass er das ganz und gar nicht getan hat. Er begegnete dem Sünder ohne jeglichen Vorbehalt. Das ist wichtig, ohne Vorbehalt. Nur um ihm zu begegnen und ihm im Ernst zu beweisen, ich bin dein Freund und ich sage zu dir ja, dass es dich gibt. Ich will dich. Und das ist die Freundschaft zwischen ihm und mir. Er will nichts von uns, er will uns. Er will gar nichts von dir, er will dich. Und ich will nichts von ihm, sondern ihn. Ich kann etwas von ihm wollen oder erbitten, aber dieses von ihm mit Vorbehalt. Aber ihn ohne Vorbehalt. Ich kann auch von meinem Nächsten etwas wünschen und erwarten. Kann ihm sagen, hör mal zu, alter Freund, wenn du nicht endlich dich besserst, dann rauscht's im Karton. Dann lernst du mich kennen. Komm mal her. Jetzt trinken wir ein Bier zusammen. Alter Freund. Aber Gnade dir, Gott, wenn das ich noch einmal so und so höre. Ich kann durchaus mit Härte einem Menschen begegnen, um ihn auf den rechten Weg zu bringen. Aber in dieser Unmittelbarkeit und Bedingungslosigkeit liegt etwas Erfrischendes, eine ungeheure Liebe, etwas Bejahendes. Aber wenn ich ihm so von oben komme, also die Caritas-Helferin, die Treppen hochsteigt und bei so Leuten, die unter dem Begriff Zores, Pack, besserweise Megese, ja, fallen, dann so, wir wollten ihnen, oh, ich komme im Namen der Pfarrgemeinde, wollten ihnen eine Freude machen. Es wäre aber auch schön, wenn wir sie gelegentlich noch mal in der Kirche sehen würden. Es gibt kein sichereres Mittel, um einem Menschen total von der Kirche zu entfremden, als diese vorbehaltliche, suffisante und infam frömmlerische Weise. Ich kann ihm sagen, immer alter Freund, nächsten Sonntag bist du mal wieder in die Kirche, verstanden? Das alles. Sie verstehen, wie ich es meine. Die Unmittelbarkeit, die Vorbehaltlosigkeit, mit der ich ihm Freund bin, sagen kann, ich bin genauso ein Armleuchter wie du. Aber das sage ich dir jetzt um deinetwillen. Und wenn du es genau wissen willst, erzähle ich dir auch mal, warum ich dir genauso arm ist wie du, warum ich das überhaupt fertig bringe, so zu leben. Warum ich dies oder jenes hinkriege. Ich habe da nämlich ein Rezept, das kann ich dir mal sagen. Ich glaube nur nicht, dass ich ein bisschen besser wäre. Ich bin kein bisschen besser wie du. Aber ich wünsche, dass du aus diesem Schlamassel rauskommst. Und jetzt ran, los. Das ist ein Wort. Einen richtig mal zusammendonner, ins Kreuz treten. Tschüss.
schön. Aber nur nicht dieses leise, diesen Vorbehalt. Darin zeigt sich nämlich am schlimmsten, dass man sich erhaben fühlt. Weil er lebt, er war schon ein kleiner Bub. Das war die Arbeitslosenzeit, aber so Arbeiter, wahrscheinlich waren es Kommunisten, unten auf der untersten Treppenstufe vom Haus gesessen, die Beine ausgestreckt. Ein etwas besser gekleideter Herr mit der Aktenmappe kam vorbei, wäre beinahe drüber gestolpert, gesagt, bitte ziehen Sie doch Ihre Füße etwas zurück. Da habe ich gesagt, du alter Brilleochs, mach, dass du dein Quadratlar auf dein Quadratlatsch aufpasst, ganz so weiter. Wenn der gesagt hätte, hätte man sehen, ihr könnt euer Quanta aber ein bisschen einziehen, da hätte ich gar nichts gesagt. Das ist drei Jahre recht. Es ist so, in dieser Nuance liegt etwas ganz, ganz Entscheidendes. Nun, Jesus ging zu Zachäus. Das von mir so beliebte Beispiel, weil es so massiv und so intensiv ist wie kein anderes, wie kaum ein anderes. Gut, das mit der Sünderin, mit Maria Magdalena, ist auch sehr intensiv, aber nicht so prall in die Augen fassen. Denn Christus hat ja gerade mit Hinblick auf Zachäus seine Umgebung maßlos brüskiert. Er kam ja als Rabbi, seine gesellschaftliche Position war ja nichts Außergewöhnliches. Die Rabbinen gab es, eine Art Laienprediger, die hatten um sich Jünger geschart und zogen von Ort zu Ort und waren hoch geehrt. Er war ein Rabbi und wurde empfangen von der Prominenz, von den Hochwohlgeborenen und Hochanständigen. Und jetzt sieht er diesen schmierigen Typ da auf dem Baum. Das ist auch vollkommen schwach zu sagen. Er sah, dass er Reue hatte und also nahm er ihn dann auf. Das ist zu schwach. Dieser Zachäus hatte ganz einfach die Nase von sich selber gestrichen voll. Er merkte, wie er im Schlamm steckt. Und er war eine mickrige Type. Kann sich das richtig vorstellen. Ich stehe nicht im Verdacht, ein Antisemit zu sein, aber das, was man so einen richtigen, kleinen, schmierigen Jut nennt. Gell? Er hat die Leute betrogen, er hielt sie mit den Vaterlandsfeinden, er war ein Vaterlandsverräter, Erpresser und Dieb und hat sich Reichtum gesammelt auf höchst zweifelhafte Weise. Vor dem haben die Leute ausgespuckt. Die haben Bogen gemacht, wenn er über die Straße ging. Mit dem wollte niemand was zu tun haben. Der war der letzte Dreck. Und jetzt geht er da einher, die Straße umgeben von der Prominenz, die dem Orden der Pharisäer angehörten. Und das waren die Reinen, die ganz besonders streng es mit dem Gesetz des Herrn nahmen. Unter diesen Pharisäern waren durchaus auch Leute, die tiefer gingen. Nikodemos beispielsweise oder Josef von Arimathea. Vor allem waren sie nicht in dem Sinne Heuchler, dass sie nach außen den Tugendhaften gemimt hätten und nachts durch auf Schleichwegen ihrer Sünde frönten, ganz und gar nicht. Die nahmen das Gesetz Jahwes ganz ernst und hielten sich daran. Muss man ganz klar sehen. Und Christus hat diese wohlanständigen Leute brüskiert. Wer von uns, Arm hoch, ich hebe nicht hoch, hätte sich damals nicht auch höchst erstaunt und verärgert gezeigt, dass er sich selber bei diesem Haderlumpen einlädt. Und es ist ganz klar, dass er nicht etwa jetzt hinging, um da aller Heilsarmee eine Seele zu retten von ihrem unguten Tun.
Schon wieder eine Seele vom Alkohol gerettete. Ganz und gar nicht. Sondern demonstrativ schließt er mit diesem Mann Freundschaft. Aus und sonst gar nicht. Er lädt sich bei ihm ein, man kann sich das so richtig vorstellen, wie der kleine Typ da nach Hause rennt und die ganze Küche durcheinander bringt und das ganze Haus flattert auf und bis da das Beste aufgedeckt ist und er spricht dann mit Jesus und er erwartet eine Standpauke. Er wäre sogar wahrscheinlich irgendwie innerlich erlöst und froh, wenn er sie bekäme. Er bekommt sie nicht. Christus will ja von ihm gar nichts. Er will ihn. Alles andere ergibt sich ja daraus. Und dass es sich daraus ergibt, sieht man an der aufgeregten Reaktion des Zachäus. Ja. Also von jetzt ab wird das ja alles anders, nicht wahr? Er will geradezu die Strafpredigt provozieren. Aber Jesus geht partout nicht darauf ein. Schon gut. Reden wir doch gar nicht drüber. Willst du denn? Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Denn auch er ist ein Sohn der Verheißung, ist damit gemeint, Sohn Abrahams. Er ist doch auch ein Sohn der Verheißung und mein Freund. Das ist das Erregende, was da groß dasteht. Wie banal wäre es gewesen, wenn er da jetzt dann moralische Besserungskurve da gefahren wäre. Du liebe Zeit, das wäre die letzte Banalität. Dazu hätte der Islam auch gereicht. Für moralische Besserungsunternehmungen reicht der Islam, reicht das Judentum, dazu hätte Christus nie zu kommen brauchen. Da genüchten Seneca und Plato und wie sie alle heißen. Dazu brauchen wir Christus nicht. Für moralische Besserungsbemühungen ist das Christentum zu gewaltig. Die moralische Besserung ergibt sich selbstverständlich als Nebenfrucht des Ganzen. Aber von ihm her, dass ich mir sage, ich will nichts von ihm, sondern ihn, und er will nichts von mir, sondern mich, wird es klar, plausibel und automatisch erstrebenswert, das Gute zu tun. Denn dadurch werde ich ja sogar in die Gesinnung des Gesetzgebers eingeweiht. Wenn ich mit dem Gesetzgeber selber befreundet bin, da brauche ich keine Gesetzestafel mehr. Da ist ja zwischen ihm und mir ein Interesse. Da bin ich ja über jegliche Moral haushoch, himmelhoch erhaben. Hier ergibt sich dann das Bemühen darum von selber. Beim einen gelingt das Bemühen schwerer, beim anderen leichter, in dem Punkt leichter, beim anderen in dem Punkt schwerer, deutlicher, auffälliger, die Unterschiede sind da. Entscheidend aber das Bemühen, das folgt darauf. Das ist die Liebe, die Menschenunmittelbarkeit, Unbefangenheit, Vorbehaltlosigkeit, jedem Einzelnen gegenüber. Ich habe hier jetzt als Punkt danach stehen, aber ich glaube, ich habe das schon beantwortet. Man soll die Sünder zurechtweisen und die Irrenden belehren. Das ist ein gutes Werk. Gehört zu den sieben Werken der geistigen Barmherzigkeit. Die Tote begraben. Auf die Weise, wie ich es gesagt habe. Vor dem Hintergrund einer bedingungslosen Freundschaft. Die nicht sagt, nun, ich habe das meine getan. Es hat halt nichts gefruchtet, das ist halt so eine Sorte Mensch, weil der ist all Mühe umsonst. Vergebene Liebesmühe. Man hat das seine getan. Nun, wenn er nicht will, kann man halt nichts machen. Das ist im Grunde böse, gell? Im Grunde böse. Aber zurechtweisen vor dem Hintergrund einer absoluten Liebe,
Freundschaft, die bedingungslose, die ist dann auch echt. Ohne Selbstüberhebung oder auch nur Erhebung um einen Millimeter, sondern absolut ehrfürchtig und demütig. Selbstverständlich liegt darin auch das soziale Engagement, von dem wir keineswegs entbunden sind. Um der Menschenwürde willen, den Menschen aus einem Abhängigkeits- und Objektverhältnis heraus befreien und ihm das Bewusstsein geben, dass er als Mensch auch in der Gesellschaft vollgenommen wird. Ich will nicht auf Einzelheiten eingehen, aber das ist das Entscheidende. Ich engagiere mich auch für eine Klasse, die unterdrückt ist, unterdrückt wird, durchaus auch für die dritte Welt, für Völker, Rassen, gegen die man Abneigung, Vorurteile oder Gleichgültigkeit hegt. Davon sind wir niemals dispensiert. Kürzlich sprach ich jemanden, der aus Amerika kam, hielt sich längere Zeit in Amerika auf und hat da so einige Negerviertel kennengelernt. Er sagte mir, ja, wissen Sie, wir sagen so leichthin in Europa, die Neger sind genauso Menschen wie die Weißen. Wenn man da richtig reinguckt, das ist nicht wahr. Das sind nicht so Menschen wie wir. Ich habe das kennengelernt und so weiter. Es ist vielleicht wahr, dass wir es zu leichtfertig sagen, zu leichthin, dass wir nicht wissen, wie schwer es im Konkreten ist, diesen Menschen wie Brüder zu begegnen. Aber davon gibt es keine Dispens. Es sind Menschen wie du und ich. Nur soll man es nicht so auf die Leichte machen, dass man die Sache so darstellt, als wären das alles so arme, im tiefsten urgute Menschen, die nur unter den Vorbehalten und Vorurteilen einer eingebildeten, kalten, kaltschnäuzigen, hochmütigen, weißen Rasse zu leiden hätten. Ganz so bilderbuchhaft einfach ist die Sache nicht. Es gehört schon was dazu, da dieser verachteten und am Rande und weithin asozial lebenden eine Menschheit zu begegnen. Nur muss man dabei wissen, dass wenn eine Gruppe von Menschen durch Jahrhunderte am Rande lebt, dann entsteht daraus sehr viel tierisches und untermenschliches Gebaren. Die letzte Schuld daran haben andere, nicht diese. Und man muss ja halt langsam und behutsam, vor allem mit den Mitteln der Liebe herüberbringen, indem sie merken, ich werde geliebt. Selbstverständlich liegt im Sozialengagement eine Gefahr. Und jetzt kommen wir wieder an den Anfang. Die Gefahr, dass man über sozialem Einsatz für Gruppen von Menschen, für Unterentwickelte, ist natürlich ein relativer Begriff mit dem Unterentwickelt, aber das ist eine Sache, für die hier jetzt nicht die Zeit ist. Einer, der nicht lesen und nicht schreiben kann, kann eine viel, viel höhere Kultur haben als ein Oberinspektor oder Sekretär. Müssen wir uns ganz drüber im Klaren sein. Ein in seinen ursprünglichen Verhältnissen lebender Neger, der in seiner Kultur, in seinen Tänzen, in seiner Keramik lebt, ohne lesen, schreiben zu können, ist kulturell sicher auf einer höheren Stufe als einer, der tagsüber seine Akten besorgt und den Abend nur verbringt vor der Glotzkiste oder beim Skatspiel. Da müssen wir uns vollkommen, das Wort unterentwickelt ist ein höchst zwielichtiges und relatives Wort und das muss man mit Vorsicht betrachten. Aber sofern diese Menschen hungern und keine Chance haben, sich zu entfalten, sind wir für sie verpflichtet. Ganz klar. Aber diese Sozialität, wie gesagt, im Einsatz kann dazu führen, dass man darüber den Einzelnen und den wirklich Nächsten vernachlässigt. Zum Beispiel ist ein völlig törichtes Wort zu sagen, Christus stand immer auf Seiten der Armen. Das ist in sich ein blödsinniges Wort. Christus steht bedingungslos auf Seiten des Menschen als solches. Und das Maß, das Quantum des Leidens lässt sich nicht nach der äußeren sozialen Stellung so leicht abmessen. Gewiss kann einer durch eine lange soziale Minderbewertung so verstumpfen und verdumpfen, dass er seinen Schmerz gar nicht mehr merkt. Und da muss man ihn heraushelfen. Eventuell sogar mit den Mitteln der Revolution, die im äußersten Fall, wie die Kirche lehrt, erlaubt ist. Wenn nämlich das Naturrecht unterdrückt wird, ist vom Naturrecht aus jede Revolution abgesegnet, die Aussicht auf Erfolg hat, um es mal ganz kurz zu sagen. Aber Leute, die ein sehr starkes soziales Engagement haben, kommen leichter hin zu meinen, automatisch hätte einer, dem guten Anzug rumläuft, ein geringeres Leidensquantum. Das ist natürlich schon wieder Unsinn. Christus steht auf der Seite des Menschen als solchen, jedes Einzelnen, und nicht auf der Seite der Armen. Das ist eine Verengung des Christusbildes und eine Verflüchtigung und Verfälschung ins rein Sozialrevolutionäre hinein. Es geht in allem um den Menschen als solchen. Und das ist der, dem er jetzt, morgen, übermorgen, heute, in dieser Stunde, in diesem Augenblick begegnet, mit dem ich gerade telefoniere und so weiter. Und es kann natürlich auch noch eine andere Gefahr darin liegen, im sozialen Engagement, dass schließlich die so Engagierten dahin kommen, dass sie sich schließlich in das Kranke, Morbide, Schmutzige, Barackenhafte in sich verlieben und einen gewissen Hass gegenüber den Menschen entwickeln, die in geordneten Verhältnissen leben. Das findet man auch. Das ist dann eine Form der Dekadenz. Hat man auch. Christus spricht diese dekadente Pöbelgesinnung an, als er den, der so lange krank ist, am Teich Bethesda fragt, willst du gesund werden? Weil er so lange krank war. Man könnte sagen, dumme Frage, ein Kranker, welcher Kranke will nicht so viele Kranke wollen nicht gesund werden? Aus verschiedenen Gründen heraus. Es gibt Kranke, die verlieben sich in eine Krankheit. Und Gesunde, die gern krank sein möchten. Denn als Gesunder bin ich ja unauffällig, habe meine Verantwortung und werde nicht immer dafür groß gelobt und bemitleidet. Als Kranker, der in einer außergewöhnlichen Situation ist, bin ich Mitleid, bin ich im Mittelpunkt, werde gehätschelt und getätschelt und habe keine Verantwortung. Praktisch. Christus spricht also das Gesunde in diesem Menschen an, das er provozieren will. Willst du gesund werden? Und wenn ich mich selber liebe, will ich gesund sein. Und ich soll gesund sein wollen. Und nicht in die morbide Hysterie dessen verfallen, der im Grunde gar nicht gesund werden will. Das ist also im Wesentlichen das, was ich sagen wollte. Meine lieben Herren, wie gesagt, Schlaglichter. In zwei Vorträgen geht es nicht anders. Sie haben das Wort. Ich danke Ihnen schon.